Diversify, the Private Market Podcast.
Schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid und auch schon so rege im Chat schreibt. Und zurück hallo nach Hamburg und in den Süden, da komme ich ja auch her und auch von der schönen Mosel. Mir freut mich sehr, dass sich so viele Leute heute eingewählt haben. Ich persönlich freue mich auch wahnsinnig auf das heutige Webinar. Ich bin Robin, CEO und Gründer von Now. Und mit Now machen wir schwer zugängliche Investitionen in die alternativen Märkte zugänglich. Und zwar sind wir da immer auf der Suche nach den besten Managern, die wir global finden. Und heute sitzt der Flo neben mir von ARK Invest. Da bin ich wirklich stolz auf diese Partnerschaft. ARK Invest ist ja recht bekannt am Markt, sorgt für, ja, in beide Richtungen für sehr, sehr viel Euphorie, aber auch viel Kritik, einfach durch einen sehr, sehr innovativen Investitionsansatz. Ich finde das Team wahnsinnig spannend rund um Katie Wood. Ich finde den Ansatz sehr, sehr spannend und ich finde, es passt auch sehr, sehr gut zu unserem Angebot. Deswegen freue ich mich, dass ich euch heute gemeinsam mit Flo, wir haben gleich noch eine kurze Vorstellung, einfach durch die Welt von ARK führen kann. Was ist der Investitionsansatz? Was für ein Produkt gibt es bei uns? Was ist die These dahinter? Wie agiert ARK und wie wird denn eigentlich so ein Fonds neu aufgesetzt? Ich habe mich schon vorgestellt, Flo, schön, dass du da bist, aus London extra für das Webinar zu uns ins Büro nach Berlin gekommen. Erzähl doch ein bisschen was über dich und dann starten wir gleich rein, was denn ARK so macht und auch besonders macht.
Klar. Also freut mich jetzt an Robin, danke für die Einladung. Schön, dass euer Flughafen wieder offen ist. Das war gar nicht so einfach letzte Woche, zum Glück ist diese Woche. Es ist schön, in Berlin zu sein. Freut mich auch, heute Abend hier zu sein mit euren Kunden und Interessenten. Vielleicht ein bisschen zu mir kurz. Wie gesagt, Florian Werberich, ich leite bei ARK die Dachregion. Bin mittlerweile seit fast 5 Jahren mit dabei. Wir waren ursprünglich Rice ETF bei uns als Firma. ARK und CAFI haben uns dann übernommen vor rund 3 Jahren. Sind jetzt de facto der europäische Ableger. Sitzen in London und arbeiten da sehr, sehr eng mit dem Team in Florida zusammen. Zu mir selber, ich war davor 5 Jahre bei Bloomberg in London unterwegs gewesen. Ursprünglich komme ich aus München, also wir kommen aus der gleichen Richtung, Robin. Daher Grüße zurück in den Süden. Und ja, ich freue mich sehr, heute hier ein bisschen näher zu erläutern, was wir bei ARK so machen, was wir gerade auch im Private Markets Bereich machen und warum wir vielleicht gerade im Bereich Growth Equity ein ganz interessanter Partner sind für Now und für euch.
Super, vielen Dank. Dann lass uns doch mal drüber sprechen, was denn ARK macht als Firma, für was ihr steht und was euer Ansatz ist.
Ich muss mal kurz hier noch näher dran, damit mich auch jeder anständig hört. Genau, also ARK gibt es seit 2014. Du hast schon angesprochen, ich nehme an, unsere Gründerin ist relativ bekannt mittlerweile, ja, sei es aus dem Handelsblatt etc. oder wo auch immer. Aber wie gesagt, wir sind seit 2014 unterwegs. Wir als Firma investieren de facto rein in disruptive Innovation. Wir haben verschiedene Pillar. Wir sind natürlich, sage ich jetzt mal, am bekanntesten für unser Public Offering. Also wir waren einer der ersten im aktiven ETF-Bereich in den USA 2014, haben mittlerweile rund 32 Milliarden an verwaltetem Vermögen, was über Public Strategies geht. Aber wir sind jetzt auch seit rund 4 Jahren im Private Markets Bereich unterwegs, wo wir rund 1,5 Milliarden haben. Darum geht es natürlich heute auch. Da ist unter anderem unser 600 Millionen Venture Fonds in den USA, den es jetzt seit 3 Jahren gibt, der quasi das Schwesterprodukt ist von unserem ELTIF, was es jetzt eben bei Now auch gibt. Und 1 Milliarde liegt knapp in SPVs, in Einzeltiteln, wo wir eben auch sehr, sehr stark vernetzt sind im Innovation Bereich. Heißt, ihr seht hier unsere Pillar, die wir haben. Heute geht es natürlich um den Private Asset Bereich. Vielleicht ein paar Punkte, wie wir uns so ein bisschen unterscheiden als Firma. Zum einen sind wir wahrscheinlich mitunter die transparentesten, die es gibt im Asset Management. Also jeder kann sich zum einen anschauen, was in unseren aktiven Strategien drin ist. Genauso kann sich jeder anschauen, was in unserem Venture-Fonds drin ist in den USA. Wir publizieren aber auch alle unsere Research-Modelle. Das ist auch was, was für uns als Firma sehr, sehr wichtig ist. Also gerade so der Austausch mit der Community, mit Social Media, mit anderen Gründern aus den diversen Bereichen, wo wir investiert sind. Also dieser Open Research Aspekt ist was, das auch für CAFI enorm wichtig ist. Der zweite Aspekt ist, gehen wir auch nachher nochmal drauf ein, wie unser Fokus aufgebaut ist zu anderen traditionellen Asset Managern. Also, na, sag ich mal, wenn man es klassisch sieht oder wenn man sieht, wie Analysten in der Bank aufgebaut sind, da geht es nach Sektoren oder geht es nach Regionen. Wir fokussieren uns rein auf Technologien. So ist auch unser Research Team aufgebaut. Und das ist eben was wir nachher nochmal ein bisschen genauer erläutern. Als Firma selber, wir haben global rund 70 Angestellte. In Europa sind wir mittlerweile auch 19. Da bin ich natürlich einer Teil von, wachsen da sehr, sehr stark. Und wie gesagt, gerade so die letzten Jahre mit der KI-Revolution war ja für uns auch wieder ein enorm spannender Bereich. Also das vielleicht so ein bisschen zu ARK Invest selber. wie wir da aufgestellt sind aktuell. Und was wir, viele von euch werden das auch schon wissen, ich meine, das ist Mitgrund, warum Robin Now gegründet hat, ist, dass historisch einfach der Zugang zu Private Markets für die klassischen Kunden, nicht die Ultra-High-Net-Worth-Individuals, einfach nicht wirklich existiert hat. Heißt, de facto alles, was es auf Nows Plattform gibt, unsere Venture-Strategie in den USA mit Zugang zu den Unternehmen, aber genau auch das LTIF war einfach für wirklich fast den gesamten Markt nicht wirklich zugänglich. Also ich habe hier zwei Charts mitgebracht. Der linke bezieht sich auf, seit es eben die LTIF 2.0 Regulatorik gibt. Davor war wirklich dieser Markt nicht zugänglich für de facto, muss ich mal hier genau hingehen.
3,2.
Genau. Für die der Markt zugänglich war. Und das ist eben jetzt genau die Revolution, die man jetzt sieht, dass diese Fondsstruktur oder diese Vorhülle LTIF 2.0 einfach für den Retail-Investor Möglichkeiten auflegt oder zugänglich macht, die es historisch eben nur für wirklich vermögende Kunden gab. Auf der rechten Seite ist das gleiche Thema, das ist vielleicht jetzt eher für Kunden in Großbritannien bekannt oder relevant, Entschuldigung, ist die LTIF-Regulation. Das ist de facto LTIF, aber in Großbritannien, da ist es das gleiche Bild. Also man sieht einfach, diese Möglichkeiten, die man jetzt mit dieser Vorhülle hat, machen es einfach möglich, für den breiten Markt Zugang zu diesen Strategien zu bekommen. Und natürlich auch Plattformen wie Now sind dann Vorreiter und, na, sag ich mal, halten die Fahne hoch, um das weiter voranzutreiben, ja, in diesem Segment.
Und hier vielleicht auch noch von mir die Einordnung, warum machen wir das Ganze? Also gerade von den Zuhörerinnen und Zuhörern, die schon länger bei uns dabei sind. Wir stehen ja zum einen stark für Education. Deswegen ist mir persönlich auch immer wichtig, warum denn Investitionen in Privatmarktanlagen sinnvoll sein können. Und ich selber komme aus der institutionellen Kapitalanlage. Und gerade bei institutionellen Investoren sieht man, dass zunehmend in Alternatives investiert wird. Jetzt gerade, wenn man sich auf den Markt anschaut, die letzten Wochen waren ja durch hohe Schwankungen geprägt, seien es Rohstoffe, Kryptowährungen oder die ganzen Tech-Titel. Und durch die Beimischung von Alternatives kann man ein Portfolio resilienter aufstellen und schwankungsärmer aufstellen. Genau deswegen machen das Institutionelle, dass man das Risikopotenzial erhöhen kann. Gerade mit Investments in Growth Equity, kommen wir gleich auch noch drauf, also wie der Ansatz ist von ARK Invest. Aber zum anderen kann man auch die Schwankungsbreite durch geringe Korrelationen reduzieren von einem Portfolio. Und das jetzt erstmal, so wie es Flo richtigerweise gesagt hat, durch einen geordneten regulatorischen Rahmen möglich. Aber ganz, ganz wichtig, man muss immer die richtigen Manager an der Seite haben. Da vielleicht auch die Einordnung. Wir haben über diverse Assetklassen schon ein recht breites Angebot, also von Infrastruktur Private Equity. Wir haben verschiedene klassische Private Equity Fonds. Über Secondary-Strategien, dann Buyout, also eine Mischung mit Buyouts, Directs. Wir sind im Private-Credit-Bereich schon engagiert mit vielen Partnern. Was aus meiner Sicht noch gefehlt hat, ist gerade der Bereich Growth Equity, der als Beimischung auch spannend sein kann. Ist natürlich aggressiver als jetzt einen konservativen Mittelständler, der schon erfolgreich ist, zu kaufen und dem bei der Expansion zu helfen. Das ist bei der klassischen Private-Equity-Strategie. Aber ich glaube, das kann eine ganz schöne Portfolio-Beimischung zu sein, um da einfach noch mehr Dynamik ins Portfolio zu bekommen. Und gerade die Unternehmen, über die man viel spricht, da auch sehr wichtig, das ist immer so der Disclaimer, den wir natürlich nennen müssen. ARK ist ein Manager, der hat Zugang zu sehr, sehr vielen, sehr, sehr spannenden Unternehmen. Der hat auch schon eine Latte an Beteiligungen. Ich meine, also korrigiere mich gerne, 35, 40 verschiedene Beteiligungen in dem Venture Capital von den USA. Ist natürlich keine Garantie, dass genau die Firmen reinkommen. Es ist aber recht wahrscheinlich, dass das Portfolio ähnlich aussehen wird, weil es die ganz klare Strategie ist und auch die Strategie ist, die umgesetzt werden soll in Europa. Und ich glaube, sowas ist absolut einzigartig am europäischen Markt mit dem Angebot. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir da jetzt noch tiefer einsteigen. Aber jetzt wieder zu dir und vielleicht auch, wie sieht denn der Markt aus? Und glaubst du, dass sich verändert, dass irgendwie mehr Potenzial bei Privatmärkten ist? Oder gibt es mehr Unternehmen an der Börse? Wie schaut denn das aus?
Ich glaube, du hast schon gut gesagt, es ist einfach ein Trend, den man jetzt gesehen hat über die letzten Jahre, dass zum einen, ich meine, die Charts hier sprechen für sich selber, zum einen auf der rechten Seite, Unternehmen sind länger nicht an der Börse und privat, heißt, wenn man sich anschaut, aktuell gerade im KI-Bereich, also reine KI-Unternehmen, was dort die wertvollsten Unternehmen sind, die sind alle nicht an der Börse. Ja, und wenn man sich anschaut, was für eine Value Creation da schon passiert bevor der Börse, stellt sich halt die Frage, gut, da wäre man schon gerne früher mit dabei. Und das ist ein Trend, der sich mit Sicherheit fortsetzen wird. Wir sehen es hier auf der rechten Seite, also früher, als ich geboren wurde, war es durchschnittlich 4 Jahre, Mittlerweile sind wir bei über 10. Heißt, das ist so ein Trend, wo man ganz klar sagen kann, es geht uns ja immer allen im Portfolio um Value Creation, um Wertzuwachs. Wenn ich aber auch schon einfach sehr, sehr viel davon verpasse, ist dann so die Frage, sollte ich mich vielleicht ein bisschen anders aufstellen? Also das ist zum einen auf der rechten Seite. Auf der linken Seite sehen wir auch ganz klar, dass immer weniger Unternehmen wirklich an die Börse überhaupt gehen. Also früher war der klassische Weg für Capital Raises etc. an die Börse zu gehen oder zumindest mal 50-50. Mittlerweile ist dieser Bereich von Venture Exits auch enorm gesunken. Also auch wieder, ich habe hier meine Brille nicht mehr auf, aber da sind wir bei 7% mittlerweile. Und der Rest sind einfach M&A, Übernahmen etc. Also es ist auch nicht mehr so, dass der klassische Exit-Weg an die Börse geht, sondern vielleicht bleiben sie einfach privat, was auch wieder dazu anregt, zu überlegen, wenn ich in die disruptiven Unternehmen, die Innovationsführer investieren will, kommen die überhaupt noch an die Börse? Ja, und dann sprechen wir wieder über Diversifikation, Beimischungen im Portfolio und das sind vielleicht so ein paar Punkte, die da zu anregen, sich sowas zu überlegen. Ja.
Dann mache ich vielleicht weiter. Einfach, wie steht es denn um den Privatmarkt, also Private Markets an sich? Daran anzuschließend, man sieht einen extremen Wertzuwachs bei Private Markets und genau deswegen ist es aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, sich da auch zu öffnen und das Portfolio einfach breiter aufzustellen als nur in die klassischen ja, ETFs, also klassischen ETFs der Wahl, also ein MSCI World, S&P 500 und ein Nasdaq, sind also die Klassiker und es reicht aus meiner Sicht nicht mehr, um sich da breit aufzustellen, an der kompletten Wertschöpfung teilzuhaben. Es waren jetzt gerade die Zahlen, wann geht eine Company an die Börse, wie sieht ein, oder wie kann ein VC-Exit aussehen von einem Unternehmen, das VC-backed wurde, also von einem Venture Capital Fonds refinanziert wurde. Man sieht einen Trend, dass immer weniger Unternehmen überhaupt an die Börse kommen, gerade aufgrund dessen, und die Anzahl sogar abnimmt durch Delistings. Wir sind jetzt gerade in Europa bei über 90% der Unternehmen, die über 100 Millionen Euro Umsatz machen, die gar nicht an der Börse sind. Das heißt, wenn man wirklich an der Gesamtwertschöpfung und allen Geschäftsmodellen teilhaben möchte, sollte man das auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Und vielleicht auch mit Blick auf die Kuration. Also warum ist ein ARK spannend? Es gibt ja relativ viele Möglichkeiten, also gerade jetzt online und mit, also die man auch sieht, dass man in so klassischen Pre-IPO-Kandidaten und Hyperscale-Unternehmen investieren kann, mit Co-Investments und also etwas oder Crowdfunding. Ich finde bei ARK, finde ich sehr, sehr spannend durch den Ansatz von Katie und das Netzwerk von Katie und dem ganzen Team und das, durch das, dass sie auch schon sehr, sehr lange engagiert sind im Tech-Bereich, in disruptiven Unternehmen und auch sehr, sehr viele Unternehmer aus dem Silicon Valley kennen, dass man über den Fonds, also über die Fondsstrategien von ARK direkt am Cap-Table investiert. Was bedeutet das? Der typische Weg ist sehr, sehr häufig, dass es irgendwo irgendeine Zweckgesellschaft gibt, wo dann 20 Leute Geld reinlegen und diese Zweckgesellschaft investiert in irgendeine andere Gesellschaft, die indirekt bei irgendeinem super krassen Unternehmen stark wächst, investiert ist. Und das heißt, man hat gar kein direktes Exposure zu diesem Unternehmen. Und das ist eine klare Besonderheit, die man auch sieht bei dem Schwesterprodukt in den USA. Der Fonds ist wirklich direkt bei dem Who is Who aus den USA, also sei es von der OpenAI, SpaceX, Databricks, sind die direkt im Cap-Table. Das heißt, du bist direkt investiert, kannst auch direkt an der Wertsteigerung teilhaben, ohne viele Legal Entities dazwischen zu haben. Und hast dadurch auch keine Zusatzkosten. Und es deckt sich sehr, sehr gut mit dem Ansatz von uns, weil auch bei uns ist die Idee, dass wir keinerlei Feeder nehmen. Du bist bei uns auch immer direkt in den Fonds von ARK oder auch von den anderen Partnern, die wir haben investiert, sodass du halt den direkten Zugang und so wenig Umwege wie möglich und so wenig zusätzliche Kosten hast wie möglich.
Da ist vielleicht auch an dem Punkt, weil wie Robin sagt, das ist für uns enorm wichtig. Wir nehmen auch eigentlich Abstand, also wenn es um Deal Sourcing etc. geht, wenn wir machen SPVs nicht gerne, also was Robin gerade erklärt hat, ist dann bei uns im Fachjargon SPVs, ist auch nicht unbedingt was wir machen wollen, neben den Kosten, aber was Robin angesprochen hat, die da extra anfallen. Man sagt auch relativ schön, wenn man dann die Hosen runterlassen muss, ist dann auch für SPVs immer so die Frage, gehört mir das überhaupt? Also bin ich eigentlich wirklich beteiligt? Und es gab schon sehr, sehr häufig, dass man dann über 3-4 verschiedene Layers an SPVs beteiligt war, aber dann halt eigentlich doch nicht. Und das ist halt dann natürlich was problematisch ist. Also genau, man sollte wirklich darauf gucken, wie ist der Fonds an den Unternehmen beteiligt? Und das ist was wir wirklich sehr, sehr groß schreiben und für uns auch Ausschlagkriterium ist, ob wir uns beteiligen. Ja.
Was ihr auch groß schreibt und ich gelernt habe in den Gesprächen mit euch, weil wir sprechen seit über einem Jahr, bevor wir die Kooperation bekannt gegeben haben, sind eure, sagen wir, die Big Ideas, gibt es immer einen großen Report und es sind auch immer verschiedene Thesen zu 5 Haupttreibern, die euch bewegen, sagen wir so top-down zu sagen, welche 5 Bereiche bewegen oder werden die Welt bewegen, jetzt für die nächste Dekade? Und da würde ich gerne mal reinschauen.
Ja, absolut. Also wer uns als Firma verstehen will und auch wie Kaffee uns gegründet hat vor, wie gesagt, 12 Jahren, das war schon immer der Ausgangspunkt, wie wir anfangen. Robin hat gerade schon erwähnt, Big Ideas, das ist auch wieder so mit Stichpunkt. Wir sind mit Sicherheit einer der Leaders oder Marktführer, wenn es um Research geht, in disruptive Technologien, und wir nennen es Innovation Platforms. Big Ideas ist, was wir jährlich publizieren, das ist normalerweise rund 150 Seiten zu allen diesen Technologien. Lustigerweise werden davon auch sehr, sehr viele von Private-Unternehmen dann genutzt in deren Pitch-Decks, wenn sie, sage ich mal, zeigen wollen, wie deren Bereich vielleicht wachsen wird in den kommenden Jahren. Also wen das interessiert, kann ich nur ans Herz legen, weil da gehen wir heute nicht weiter drauf ein. Aber wir als Firma beschäftigen uns mit 5 Innovationsplattformen. Ja, die gibt es, seit wir gegründet sind. Und wie wir die ausgewählt haben, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Die 5 Plattformen sind KI, Robotics, Batteriespeicher, Multiomic Sequencing, also Gensequenzierung, und Public Blockchains. Auf der rechten Seite sieht es dann aus wie, wie so ein Gummiball. Ja? Und der Grund dahinter ist, für uns ist enorm wichtig, wir sehen diese 5 Plattformen nicht als einzelne Entitäten, sondern wie arbeiten die miteinander zusammen, wie konvergieren die? Und da kommen wirklich dann die Investmentmöglichkeiten hervor. Weil wenn wir als Beispiel nehmen, viele wissen wahrscheinlich, dass wir schon lange bei Tesla mit dabei sind. Ja? Wenn man jetzt Tesla als eine Autofirma sieht, wird schwer zu sein, die Bewertung zu verstehen und auch zu schauen, wie sich es entwickelt. Wenn man Tesla als die Konvergenz zwischen Batteriespeicher, Robotics und KI sieht, hat man schon ein anderes Verständnis. Das Gleiche gilt, seit KI so auf dem Vormarsch ist, hat man ganz, ganz andere Möglichkeiten im Biotech-Bereich, was wir enorm spannend finden. Also das geht Hand in Hand. Und wie diese Technologien sich gegeneinander neue Möglichkeiten zuspielen, ist für uns enorm wichtig. Ja, also das ist für uns so ein ganz wichtiger Faktor. Auch Unternehmen, in die wir investieren, sei es unsere ETFs oder unser Venture Fund oder das LTIF, sind immer diese 5 Plattformen. Und da haben wir dann nochmal 15 Technologien, die quasi, sehen Sie hier auf der rechten Seite, wie sie sich runterbrechen, die da dann quasi diese 5 Plattformen ausmachen und dann auch letztendlich den Fonds.
Dann springen wir mal weiter.
Genau, sei noch dazu gesagt, gerade ich hatte es am Anfang schon angesprochen, wir haben ein Analystenteam von rund 30, die bei uns in den USA sitzen. Die sind bei uns aufgeteilt nach diesen Plattformen. Heißt, wir haben ein Batteriespeicherteam, wir haben ein KI-Team, ein Robotics-Team, und die arbeiten miteinander zusammen. Sei es jetzt zum Beispiel, wenn es eine Firma gibt, wie bei uns im Venture Pro Figure AI. Gut, das ist dann natürlich bei der Robotik-Sparte und bei der KI-Sparte angesiedelt und auch ein bisschen im Batteriespeichersegment. Also so ist, wie unser Team sich aufspaltet und zusammenarbeitet. Wie analysieren wir diese Investmentmöglichkeiten und wie analysieren wir einzelne Titel? Also wir haben zum einen natürlich einen Top-Down-Ansatz. Auf den gehen wir ein bisschen mehr ein, weil das ist quasi, was wir gerade gesehen haben. Diese Plattformen, das Research für die einzelnen Technologien, was wir hier machen, Sizing the Opportunity, also TAM, Total Addressable Market, wie groß ist wirklich diese Möglichkeit, sei es Weltraum, was ist wirklich die Möglichkeit der Space Economy. Wir haben immer einen 5-Jahres-Investment-Horizont, das heißt, es ist relativ schwierig, wenn man mit einem 1-Jahres-Investment-Horizont arbeitet, zu sehen, wie disruptiv kann KI wirklich sein oder wie disruptiv kann SpaceX wirklich sein, wenn ich jetzt auf den 1-Jahres-Horizont schaue. Und da ist, wo für uns eben der Top-Down-Ansatz sehr, sehr wichtig ist, diese Analyse der einzelnen Plattformen, wie wir das machen, schauen wir uns gleich an. Und wir haben natürlich auch klassisch Bottom-Up-Research. Wir schauen uns die Einzeltitel an. Wir haben für jedes unserer Aktien, das im Investment-Universum ist oder zumindest in die engere Auswahl dann kommt, ein Valuation-Model. Unser Valuation-Model beziehungsweise Enterprise-Value-Model für SpaceX ist zum Beispiel public. Also wenn ihr googelt ARK SpaceX-Model, kann man ganz genau anschauen, was da unsere These ist. Das Gleiche gilt für unsere Aktien. Also geht auch wieder um die Transparenz. Und dann natürlich Portfolio und Risikomanagement spielt auch eine enorm wichtige Rolle, wenn es um, wir wollen keine enorme Konzentration haben im Fonds. Also während diese 2 Komponenten, die Hand in Hand spielen, und den Top-Down-Ansatz, schauen wir uns jetzt gleich noch mal ein bisschen genauer an. Weil das ganz interessant ist hier, wie kommen wir denn auf diese 5 Plattformen, die wir uns gerade angeschaut haben, beziehungsweise die 15 Technologien. Was enorm wichtig ist, bei viele von euch ist vielleicht auch noch im Hinterkopf, gerade wenn man mit Tech-Investoren spricht, die Dotcom-Bubble. Was wir damals hatten, war immer der Klassiker, too much capital chasing too few opportunities. Also es gab viel zu viel Geld für nicht wirklich ausgereifte Möglichkeiten, die schon Umsatz gemacht haben und nur annähernd Primetime-reif gewesen wären. Also wirklich, dass sie flächendeckend ausgerollt werden können, Umsätze machen und dementsprechend auch wirklich Mehrwert generieren können. Für uns ist daher enorm wichtig, dass wir uns anschauen, wie schnell fallen die Kosten dieser Technologien, weil relativ simpel gesagt, so schneller die Kosten fallen, so einfacher ist Broad Adoption im Markt. Nennt sich Wright's Law, ist de facto relativ simpel. For every compounding doubling, also 2, 4, 8, 16, 32 im Output, fällt die Kosten für diese Technologie zu einer konstanten Rate. Also zum Beispiel bei Batterietechnologie ist es 32%. Da kriegt man relativ schöne Idee, zu welchem Zeitpunkt welche Marktsegmente quasi attraktiv werden und welche Umsätze oder welche Addressable Market freigeschalten werden kann. Bei den zweiten bin ich ein bisschen schneller. Dann müssen diese Plattformen auch natürlich sektorübergreifend sein. Heißt, wir wollen nicht was nur auf einen Sektor angewandt werden kann. Ich meine, KI ist das einfachste Beispiel. Das betrifft alle Sektoren, kann in allen Sektoren angewandt werden. Ansonsten ist das Potenzial wieder limitiert. Und diese Plattformen müssen auch quasi das Sprungbrett sein für mehr Innovation. Heißt jetzt klassisch zum Beispiel, Batteriezellen haben enorme Sachen ermöglicht mittlerweile, wenn man sich das Ganze anschaut. Das gleiche gilt wieder für KI. Also es muss einfach auch die Möglichkeit haben, dass aus dieser Plattform, dieser Technologie, dieser Disruption weiter in der Zukunft weitere Optionen und weit mehr Potenzial entstehen wird. Also das ist, wie wir uns das angeschaut haben und es ist enorm wichtig, das zu tun. Vielleicht auch zu unserem Research-Ökosystem, was wir schon mal angesprochen haben. Das ist vielleicht für viele immer bisschen schwer zu verstehen, aber es wird unterschätzt, wie wichtig soziale Medien sind, wenn man sich mit disruptiver Innovation und Technologien beschäftigen will. Ich würde sagen, es gibt wahrscheinlich kein Netzwerk, wo sie schneller was rausfinden als Twitter oder wie gesagt mittlerweile X, ob man es mag oder nicht, aber dort ist man wirklich so stark vernetzt, auch mit Gründern etc., dass man einfach sieht, was im Markt passiert, ja, was die Meinung ist. Wir sind da auch sehr, sehr stark im regen Austausch. Wir haben jeden Freitag eine Brainstorming-Session mit führenden C-Suite-Leuten aus diversen Firmen, wo wir investieren. Das ist dann der Netzwerkeffekt, sind weitere Leute mit dabei. Das ist zum Beispiel, wenn so Sachen passieren wie der DeepSeek-Effekt, den wir letztes Jahr hatten, wenn sie dann, sage ich mal, industrieführende Kapazität haben in diesem Call, die das evaluieren und okay, was ist das Impact-Potenzial davon, hat man da ganz andere Möglichkeiten. Ja, vielleicht zwei Sachen hier, die man nur ansprechen will. Ich hatte das SpaceX-Modell angesprochen, heißt, wir machen es publik, jeder kann es nachvollziehen. Wir haben aber auch, das ist relativ witzig, unser SpaceX-Modell, das hat sich Elon Musk auch schon angeschaut und seinen Senf dazu gegeben, wo er vielleicht das anders sieht. Ja, heißt nicht, dass wir es dann umsetzen, aber unser SpaceX-Modell hat sich Elon Musk auch selber angeschaut. Und vielleicht so klassische Beispiele hier ganz schön, einfach das Netzwerk, was Cathy hat. Ja, also sei es jetzt Miss Fryer, ein CFO bei OpenAI, die war früher bei Nextdoor, die kennt sich seit 40 Jahren. Das unter anderem kommt unser OpenAI-Zugang her. Hier auf der linken Seite sieht man zum Beispiel Brad Allock, der ist der Gründer von Figure AI, ist eine Top-10-Position, ganz interessante Firma im Robotics-Bereich. Der war früher der Gründer von Archer Aviation, wo wir schon sehr lang investiert waren auf der Public-Seite. Als er Figure AI, war Cathy der erste Call, wo er gesagt hat, hey, ich fange hier eine Firma an in dem Bereich, wollt ihr da nicht mit dabei sein? Und wir hatten damals eine Scheckgröße von 1 Million, wo man auf gar keinen Fall reingekommen wäre. Aber wenn man halt in diesen Branchen, in diesen Bereichen einfach sehr, sehr laut präsent ist seit 12 Jahren und sagt, Robotics, KI wird unser nächstes, wirklich wird die nächste Revolution werden, dann sind das genau die Leute, die man gerne bei sich in der Firma mit dabei haben möchte. Ja, und das war da vielleicht so ein Beispiel. Vielleicht kurz zum Deal-Sourcing, mache ich auch kurz diesbezüglich. Sehr, sehr viel ist Network-Effekt, sehr, sehr viel ist unser Research. Wir arbeiten grundsätzlich mit einer Wunschliste. Also wir haben Unternehmen, die unser Research-Team auf dem Zettel hat, alle unsere Analysten beschäftigen sich sowohl mit Public als auch mit Private Firmen. Heißt, die kennen gegebenenfalls alle Firmen im KI-Bereich, die laut unserer Analyse relevant und interessant wären. Und die werden dann dementsprechend mit Investor Relations, mit dem Deal-Team, auch mit Kaffee sehr, sehr stark beobachtet, wie sie sich entwickeln. Heißt, wir sind nicht grundsätzlich die, wo wir lauter Unternehmen haben, die zu uns kommen und sagen, hey, wollt ihr da nicht was machen? Wir gehen eher auf Unternehmen zu, die basierend auf unserem Research bei uns ins Portfolio passen, die wir spannend finden. Natürlich, wenn es was Spannendes ist, was bei uns auf den Tisch kommt, wird es klassisch, sehen wir im nächsten Slide. Wie man durcharbeitet, haben wir natürlich auch Inbound, Outbound. Wir sind eher Outbound, wie ich gerade schon gesagt habe. Klassisch, wir haben einen ersten Review, wo wir es uns anschauen. Wir haben einen Screening-Call mit C-Suite, mit dem Management. Wenn das stimmig ist, geht es durch den Due-Diligence-Prozess und dann zum Investment-Komitee. Aber wie ich schon gesagt habe, wir haben im Zweifel die Firmen auf dem Radar, weil wir das schon sehr, sehr lang machen. Auch als wir noch kein Private Markets Vehicle hatten damals, hatten wir die auf dem Schirm. Wir hatten Coinbase, kam damals zu uns als einen ersten, weil ich habe Sarah Fryer angesprochen, wollt ihr nicht bei uns investieren? Ja, können wir nicht, wir haben kein Vehicle. Also wir kennen im Zweifel den Markt, was unser Zieluniversum ist, und wir arbeiten dann grundsätzlich selektiv mit einer Wunschliste, wo wir auf Unternehmen zugehen, wenn es stimmig ist.
Und wie habt ihr das jetzt übersetzt für den europäischen Markt?
Ja, wie gesagt, wir haben schon Venture-Fonds angesprochen, vielleicht auch an der Stelle noch wichtig. Ich meine, auch für deine Kunden, du unterscheidest ja auch Venture, Private Equity bei euch auf der Seite. Er heißt Venture-Fonds in den USA, wenn du aber grundsätzlich nach den Portfoliofirmen gehst, die wir im Schwesterportfolio aktuell haben, ist es wahrscheinlich kein klassischer Venture-Fonds, weil mein Verständnis von Venture wäre, ich kaufe 10 Firmen und eine schafft's, und das ist dann der Blowout-Effekt und da kommen meine Returns her, vielleicht nicht ganz so drastisch. Das ist bei uns nicht so. Also wir sind Growth Equity, vielleicht so, wir sagen B, C, D, Late Stage Pre-IPO, aber wir sind schon dann eher in die Richtung Pre-IPO, Series C, D.
Sieht man ja auch klar bei den Bewertungen, genau. Also wenn man sich das Bestandsportfolio anschaut.
Ja, absolut, absolut. Und wie sich grundsätzlich umsetzt, in den USA ist es ein semi-liquider Fund, heißt ein Intervall-Fund. Man hat eine super Möglichkeit, das mit einem LTIF 2.0 hier umzusetzen. Wie sieht es dann in der Praxis aus bei uns? Es ist eine Evergreen-Struktur, was wir natürlich schon gesagt haben. Man hat quartalsweise Liquiditätsfenster bis zu 5% des NAV. Wir halten ein, und da kommt auch der Stichpunkt her, wie man das super steuern kann, semi-liquide. Unsere Target-Allokation ist 80% Private-Firmen, 20% in Public, weil nachdem wir das komplette Innovation-Spektrum quasi abdecken von diesen Plattformen, haben wir natürlich auch Firmen, wo wir eine sehr, sehr hohe Überzeugung haben im Public-Bereich, die idealerweise rund 20% ausmachen, wo wir dann eine super Möglichkeit haben, zum Beispiel beim Liquiditätsevent, was uns erst einmal passiert ist, in einem Quartal, in 3,5 Jahren in den USA, das zu steuern. Heißt, du musst nicht deine Private-Firmen verkaufen, sondern wir können es einfach mit unserer Public-Komponente steuern, was es super macht, dieses Produkt aufzulegen und dann eben auch hochzuziehen. Ja, also das ist vielleicht so grundsätzlich, ich glaube, LTIF, du bist der LTIF-Experte, das wären so meine Aspekte, aber was eben super wichtig ist hier, der semi-liquide Ansatz 80-20, und die anderen Aspekte, glaube ich, sind nicht allzu
das
anders beim, als man im Markt sieht. Ne?
Genau. Du hast halt die Möglichkeit, monatlich zu investieren, das spannend sein kann, also entweder mit einer Einmalanlage einsteigen oder auch über einen Sparplan oder immer mal wieder unregelmäßig. Wichtig auch noch, es gibt ein einjähriges Lockup bei der Struktur, das heißt, das erste Jahr nach der Start der Fund Operations gibt es ein Lockup, das heißt, da sind keine Rückgaben möglich. Und dann, also genauso so wie es Flo gesagt hatte, quartalsweise bis zu 5% des NAV. Wie sieht es in der Praxis aus? Also wir haben bei uns ja einige Fonds auch irgendwie schon seit 2,5 Jahren oder sowas laufen. Wir hatten noch nie irgendwie eine Gating-Situation bei den Kunden. Die 5% ist immer, wenn jetzt alle verkaufen wollen würden, dass da nur 5% garantiert sind. Das muss auch jeder immer auf dem Schirm haben. Also gerade mit Blick auf das Liquiditätsmanagement, weil es ist und bleibt ein langfristiges Investment. Wenn man seine eigene Position verkaufen möchte, wenn kein anderer verkaufen möchte, dann lief das bisher auch immer durch. Aber wie gesagt, da immer, ist mir persönlich wichtig, soll man schon immer, also langfristig denken, und die Liquidität ist natürlich nicht garantiert, sondern immer nur 5% des eigenen Portfolios.
Ja.
Aber da haben uns auch einige Fragen erreicht. Also wo sind wir denn jetzt gerade? Vielleicht, gestartet. Ich mal so klassische Vorwelt. Also früher waren klassische Private Equity Fonds, sogenannte Closed-End Fonds. Das ist das genaue Gegenteil von einem Evergreen. Die wurden aufgelegt, in aller Regel mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Die ersten 2 Jahre ist der Fondsmanager ist rumgelaufen, hat bei den Investoren Geld eingesammelt. In der Fundraising-Phase wurde bis zum 5. Jahr wurde investiert. Wenn es schon irgendwelche Rückflüsse aus Unternehmensverkäufen gab, wurde es recycelt. Das heißt, wenn die Gelder wieder angelegt werden im Fonds, dann ab dem 6. Jahr, wenn dann Verkäufe stattgefunden haben, wurde es ausgeschüttet. Wenn dann noch nicht alles verkauft wird, bis zum 10. Jahr gab es nur noch Verlängerungsoptionen. So der typische Prozess. Und in den ersten 2 Jahren gibt es einen sogenannten Blindpool, weil der Fonds ist leer, leere Hülle. Es werden Gelder bei den Investoren eingesammelt, geht in den Fonds rein, der investiert. Im Evergreen ist es am Anfang recht ähnlich. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt natürlich eine Strategie, die ist ganz klar, die ist niedergeschrieben. Das ist klare Maß, man möchte so investieren wie der Schwesterfonds in den USA, aber zum Tag Null, es ist eine leere Hülle. Und am Anfang sieht es genau gleich aus. Sieht mir hier ganz gut. Vielleicht wirst du mal euren Chart und seht ihr an.
Absolut. Also zum einen ist natürlich da für uns wichtig zu verstehen, wie es Robin schon gesagt hat, wir haben eine Strategie in den USA. Das ist die gleiche Strategie hier in Europa, wird vom gleichen Team gemanagt, investiert in die gleiche grundsätzliche Investment-Ziel. Aber natürlich funktioniert die Portfolio-Zusammensetzung ein bisschen anders in dem Fall. Und wir haben uns hier mal das angeschaut, wie das bei uns in den USA funktioniert hat. Der hat natürlich auch von null, sage ich jetzt mal, angefangen, der Venture-Fonds in den USA. Aber hier sieht man relativ schön, wie dieser Prozess eben funktioniert. Also wir haben hier 3 Linien. Wenn wir uns das Ganze anschauen, ist die grüne Linie unser Exposure im Fonds zu Private Markets Firmen. Die lila Linie ist Exposure zu Public Firmen. Und die weiße Linie ist das AUM im Fonds. Also wir sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Wir waren aber auch schon, was relativ schön zu sehen ist, das ist hier quartalsweise aufgestellt. Man sieht unten die Tabelle. Wir waren schon nach 4 Quartalen fast bei 50% Privates. Ja, und da hatte der Fonds rund 70 Millionen an Fondsvolumen. Und wir hatten bereits 23 Beteiligungen im Fonds. Also wir wollen einfach auch so ein bisschen Verständnis haben, dass es grundsätzlich ist, wie so ein Blindpool funktioniert. Historisch war es natürlich bei Closed-End-Fonds so. Bei uns, wie gesagt, hier ist der Track-Record, wie das bei uns in den USA funktioniert hat. Nur mittlerweile haben wir auch in den USA einen 600-Millionen-Fonds und wir können nebenher mit diesem Fonds investieren. Es ist wesentlich schwieriger, wenn man ein 30-Millionen-Portfolio hat und sagt, ah, können wir mit einem Scheck von 400.000 bei euch investieren. Jetzt können wir kommen und sagen, wären wir gerne mit 30 Millionen bei euch dabei und wir nehmen im LTIF proportional das mit rein, was eben für die Portfoliokonstruktion klappt. Und man sieht mittlerweile, wir haben nach 5 Quartalen unsere Zielallokation von fast 80% in Private-Firmen erreicht gehabt, sind auch seitdem nicht wirklich drunter oder drüber gewesen. Genauso wollten wir das auch dementsprechend haben. Und mit dem Fondsvolumen, was natürlich jetzt auch kommt, kommen andere Möglichkeiten. Also wir haben jetzt im letzten Quartal im Fonds 120 Millionen neu mit reingenommen. Wir haben 8 neue Firmen allokiert und bei 7 existierenden Portfolio-Companies nachgelegt gehabt. Also das ist vielleicht so ein bisschen, wie das funktioniert. Und natürlich ist es keine Garantie, dass es bei uns in Europa mit dem LTIF auch so funktioniert. Aber de facto wählt man den Manager aus, weil man sagt, die haben einen Track Record. Wir sehen, wie die investieren, was deren Ansatz ist. Das ist was für mich persönlich passt. Das ist ein Bereich, wo ich auch investieren möchte. Und das ist, wie es quasi in der Praxis dann letztendlich funktioniert. Und ich glaube, wir haben ein paar Firmenbeispiele auch mit dabei, wenn wir uns auf der nächsten Slide das mal anschauen. So sieht aktuell das Portfolio aus. Ist auch wieder, sag ich, es ist ein Richtwert, aber das ist eben, mit dem wir arbeiten. Das wären zum einen hier unsere Top 10 Beteiligungen, die wir haben, aber ich hatte es eben vorher auch angesprochen, diese Venture-Debatte, wenn wir uns die Marktkapitalisierung anschauen, wir sind schon eher im Medium, Large, Mega Cap mit dabei. Zum einen ist es zurückzuführen, weil wir gesagt haben, die Private Markets entwickeln sich anders. Man hat enorm große Unternehmen mittlerweile dort, wo wir natürlich auch mit dabei sind, die einfach schon eine enorme Marktkapitalisierung oder Enterprise Value eben haben. Und daher strukturiert sich das im Portfolio ein bisschen so. Wir werden immer tech-lastig sein, sind wir als Firma, finden wir spannend, aber wir sehen hier auch rechts nochmal den Breakdown, sind wir bei 82% Private und eben diesen 18% Public, die uns erlauben, die Liquidität auch ein bisschen zu steuern. Ich glaube, wir haben in den Slides nochmal ein paar Einzelbeispiele einfach durchgeführt, wenn wir nochmal durchgucken. Glaube ich, müssen wir jetzt nicht, sind die altbekannten, kann auch jeder gucken, wie ich schon gesagt habe, wir sind sehr, sehr transparent. Wenn man ARK Venture vorgoogelt, hat man das Portfolio aktuell auf der Internetseite, was quasi als Leitfaden für uns hier beim LTIF dienen wird. Also kann man sich gerne anschauen dort auch. Ja.
Diversify, the private market podcast.